Ausplaining gibt es doch dann auch. Oder?
Das gibt es sicherlich, Klaus. Kannst du dir mal anlesen?
Allein die Fragestellung empfinde ich jetzt als verletzend.
Brand Trust Live.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge Brand Trust Live. Heute wieder aus Nürnberg mit dem in unserem schönen Büro. Und neben mir sitzt wieder Klaus Dieter Koch, unser Gründer. Und Klaus, ich freue mich total, dass wir heute über ein Thema sprechen, über das ich unbedingt mit dir sprechen wollte, schon lange. Und du hast dich jetzt erst geziert und jetzt hast du dich doch bereit erklärt. Was mich sehr freut.
Es wird hart. Weil es hart wird.
Wir sprechen über das schöne Thema Death of Social Media. Und du hast mich dann ganz skeptisch angeschaut, als ich das gesagt habe.
Da werden jetzt viele Fragezeichen passieren.
Und dann kam zuerst die Frage, Charlina, hast du da Zahlen zu? Habe ich natürlich, aber mir geht es gar nicht so sehr um die Zahlen, sondern vielmehr um das empfundene Gefühl. Ich komme daher, dass ich habe einen wahnsinnig schönen Artikel gelesen in der Zeit von einem Autor, den ich sehr schätze, aus dem Feuilleton, der gesagt hat, ist die Party vorbei? Das Ende von Social Media. Und er hat sich wiederum bezogen auf eine Titelstory des Economist, The End of Social Media. Also worum geht es ganz konkret? Es wurde beobachtet, dass immer mehr, vor allem in Amerika wurden dazu Meinungsforschungen gemacht, wo Amerikaner gefragt wurden, dokumentieren sie ihr Leben gerne online? Und diese Frage wurde im, jetzt muss ich spicken, 2020 das letzte Mal gestellt. Da waren es 40% der Amerikaner. Und jetzt haben sie die Frage wiedergestellt und jetzt sind es nur noch 28%. Das ist die eine Beobachtung. Die zweite Beobachtung ist, dass eine Marktforschung, ein Marktforschungsinstitut auch aus den Staaten prognostiziert hat, dass bis 2025, also nächstes Jahr, die Hälfte aller Verbraucher ihren Medienkonsum erheblich einschränken wird. Und bevor wir darauf einsteigen, was sich da immer mehr ändert, würde mich total interessieren, Klaus, nutzt du eigentlich überhaupt Social Media? Und wenn ja, was?
Allein die Fragestellung empfinde ich jetzt als verletzend. Nutzt du überhaupt? Nein.
Was ist das?
Genau, was ist Social Media? Ambivalent, wie bei mir so oft. Als das so losging, war es nicht erst 2010, sondern es war Mitte der Nullerjahre. 2004 wurde Facebook gegründet. Und dann kam so eins zum anderen und da waren natürlich dann ganz viele hippe Typen, die, du musst auf Facebook und wenn nicht auf Facebook ist, der existiert nicht mehr. Hm. Und das erzeugt bei mir gleich massivste Abwehrreflexe. Das heißt, ich war bis heute nicht auf Facebook, nie. Und ich war auch bis heute nie auf Twitter und nicht auf TikTok. Aber das dazwischen. Also irgendwann hat mich Instagram erwischt, weil ich so ein paar Sammelleidenschaften habe. Und da kannst du natürlich dem super folgen. Das war der Grund mit Instagram. Dann kam natürlich noch jede Menge mehr. Das willst du alles gar nicht haben. Und dann hat mich meine Marketingabteilung in eine Competition hineingezwungen auf LinkedIn. Hm. Nach dem Motto, Klaus, du kriegst doch bestimmt nicht mehr Follower als wir bei Brandtrust. Da habe ich gesagt, euch zeige ich es. Dann hatte ich die, habe ich Brandtrust geschlagen und dann hatte ich wieder,
dann
keine,
wieder,
hatte wieder keine Lust mehr. Ja. Und diese Ambivalenz neigt jetzt langsam ziemlich eindeutig in eine Richtung. Darum kann ich da diese US-Studie sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, der Mensch hält diese Ereignisdichte nicht aus, diese enge Teilhabe. Mhm. Und das Harte finde ich, egal ob privat oder beruflich, gepostet wird ein Ausschnitt von, 2% des Erlebens. Und das wird ja dann noch nach allen Künsten der Social Media Kunst hochgeblasen, auch wichtig und Wahnsinn. Ja? Aus jedem Cappuccino, den du trinkst, wird ein Weltereignis gemacht. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt lebst du dein 100% Leben, wovon 98% nicht Social Media fähig ist, musst es aber trotzdem durchleben. Und dann wirst du, wenn du reingehst, nur immer mit diesen 2% Highlights konfrontiert. Aber wenn ich jetzt überlege, Menschen, denen es nicht so gut geht wie mir, egal aus welchem Grund, ne, weil sie um ihren Beruf bangen, weil sie Eheprobleme haben, weil sie gesundheitliche Probleme oder wie auch immer. Und die gehen dann auf Social Media um so ein bisschen eine andere Welt und dann kriegen die immer nur diese 2% in höchst verdichteter Form. Ne? Zack, 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 wie schnell du da durchscrollst. wie geht's dem dann danach? Und wenn ich dann diese Studien lese, dass es eben Depressionen, Schlafstörungen, psychische Probleme, gerade bei Kindern, mein Patenkind hat mir erzählt, muss man vorstellen, geht in der Schweiz zur Schule, jetzt muss man da ein bisschen einen Schweiz-Katastrophenbonus abziehen, sind 25% der Schüler in psychiatrischer Behandlung. Oder psychologischer Behandlung. Psychologie ist die kleine Schwester der Psychiatrie. Ja. Aber ein paar psychiatrische Fälle sind auch da. 25%. Und bei mir in der Schule, ich glaube, es war damals keiner, mag daran liegen, dass es noch kein Social Media gab, vielleicht andere. Gut, wir haben auch gemobbt und was man halt so macht als Kind. Ja. Aber dass 25% in psychologisch-psychiatrischer Behandlung sind, das ist schon, also ich habe echt zweimal nachgefragt, ob es mir da kein Blödsinn erzählt. Ich sage, nein, 25%. Und das hat neben dem Leistungsstress, das ist jetzt typisch Schweiz, auch was mit Social Media zu tun.
Ich glaube auch in der Schweiz ist wahrscheinlich noch wenig. Also wenn du die Staaten gehst, hast du ja extrem viele junge Leute auf Antidepressiva und so weiter, also dann auch wirklich schon in psychiatrischer Behandlung.
Ich glaube, es liegt an diesen 2%, dass du dann siehst, wie kümmerlich und durchschnittlich dein Leben ist, wie unerfolgreich du bist auf LinkedIn, im Gegensatz zu diesen ganzen Coaches, die mega erfolgreich sind und ständig auf irgendwelchen Mittelmeerinseln sich und andere feiern und du hockst zu Hause, bangst, weißt nicht, wie du deine Miete bezahlen sollst, so als Hobbycoach oder als Beginner, ja, und irgendwie so als One-Man und irgendwie da selber Geld und keinen Gehaltscheck und hast keinen Freund und Freundin, also Ich glaube, es kippt.
Der Tod des Glückes ist immer der Vergleich. Das ist ein Faktor. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten, der auch sehr stark ist, den vor allem auch unsere Freunde aus Holland jetzt ganz viel analysieren. Es gibt eine Professorin aus den Staaten, die Frau Lemke. Und die hat das ganze Thema Dopamination, hat auch wunderbare Bücher dazu geschrieben. Also die Dopaminsucht in unserer heutigen Gesellschaft im Punkto auch Social Media, aber nicht nur darauf analysiert. Und die spannende These oder die spannende Erkenntnis war, dass wir eigentlich gar nicht gemacht sind für dieses Level an Dopamin, der sich dadurch einstellt. Und jetzt habe ich gelernt, Suchten entstehen immer dadurch, dass du nicht weißt, wann die Belohnung kommt und wie hoch sie ausgeht. Und das Dritte ist, jede Sucht entsteht aus Einsamkeit.
Ganz schnell antworten, ohne nachzudenken. Okay. Kannst du. Facebook oder Instagram?
Instagram.
Freunde oder Familie?
Ja, Familie.
Gibt einen Punkt. Aktiv oder passiv?
Passiv.
Lesen oder schauen?
Lesen.
Neugierig oder witzig?
Neugierig.
WhatsApp oder E-Mail?
E-Mail schicken, per WhatsApp fragen, ob es angekommen ist.
Schreiben oder sprechen?
Sprechen.
TV oder YouTube?
YouTube.
Alleine oder Gruppe?
Gruppe.
Handy oder Auto?
Handy oder Auto? Handy oder Auto? Handy. Was meinst du mit Auto? Oh Gott, ich weiß es nicht. Handy.
Auto ist das mit den 4 Reifen, wo man fährt?
Ach so.
Das ist doch die Frage immer. Ne? Eher aufs Handy verzichten oder aufs Auto?
Ach so, ja, das muss ich ja sagen. Ich verzichte eher aufs Auto, weil ich habe keins. Was ich noch spannend finde, ist, wir haben jetzt einerseits als Grund identifiziert, dieses Thema Einsamkeit durch Vergleich oder Traurigkeit durch Vergleich. Das andere ist Thema Sucht und damit verbunden jetzt auch Vielfaches, kommen vielfach Stimmen auf Social Media und vor allem Werbung in Social Media zu verbieten, zu reduzieren, weil du so eine junge Zielgruppe hast, die dafür nochmal anfälliger ist. Und dann auch biologisch nicht so gewappnet, dem zu widerstehen, beziehungsweise dem was entgegenzusetzen. Und da werden jetzt vielfach so Stimmen laut, eben Werbung einzuschränken, Konsum einzuschränken aus unterschiedlichsten Richtungen. Was passiert jetzt auf der Marktseite dazu? Wir sehen durch diesen Downwards-Trend auch 2 Entwicklungen. Die erste ist, dass die Qualität der Werbeträger auf Social Media extrem abnimmt. Bestes Beispiel dafür ist jetzt natürlich X, zu sagen, da sind viele der prominenten Werbeträger haben sich verabschiedet aus unterschiedlichsten Gründen. Und jetzt habe ich gelesen, dass X auch ganz viele Probleme hat, weil ganz viele dieser Anzeigen mit gefälschten oder geklauten Kreditkarten bezahlt wurden und die Banken jetzt reihenweise das Geld von X wieder zurück einfordern. Ja, das war jetzt die Marktseite. Auf der Menschenseite bzw. technologischen Seite, das hat der Economist-Artikel nämlich sehr detailliert beschrieben, ist die Ausdifferenzierung. Der spricht nämlich von Post-Social Media, der Medien in wieder einerseits Social und andererseits Media. Du hast wieder die Medien, die sich auf das Soziale beschränken und wieder ihren Kreis enger fassen. WhatsApp, BeReal. BeReal wirbt ja auch damit, this app won't make you famous. Und dann hast du auf der anderen Seite die Medien, die im klassischen Sinne wieder Medien werden. Nämlich du hast die eine Gruppe, die ist Sender, die andere Gruppe, die ist Empfänger. Und wie jetzt beispielsweise TikTok, wo es überhaupt nicht mehr um Engagement, um Community geht, sondern du konsumierst einfach permanent diesen Videocontent, der dir da auch, finde ich, witzig spannendes Wording, immer angespült wird. So, und vor diesen zwei Phänomenen, dieser einerseits der abnehmenden Qualität auf den Medien als Werbeplattform und andererseits diese Ausdifferenzierung in soziale Gebinde, wo du dann wieder ganz viel Interaktion hast, versus rein mediale Gebinde, wo du dann eigentlich nur noch konsumierst, plus die grundsätzliche Screentime, die auch noch abnimmt, stellt für mich natürlich die Frage, wenn ich diese ganzen Sachen beobachte und ich bin jetzt ein Mittelstandsunternehmen aus Nürnberg, wie reagiere ich dann darauf?
Jetzt hast du ja mal die ganze Sachlage auf den Tisch gelegt.
So,
was machen wir jetzt? Also ich denke ja, ich stimme dem vollumfänglich zu. Es gibt also eine der Grundgesetze in der Wirtschaft, lautet ja immer, reife Märkte segmentieren sich. Mhm. Und Social Media ist über die jetzt 20 Jahre und dann ab 2010, die 14 Jahre, ja wirklich gereift, ausgereift. Und was wir beobachten können, ist diese Ausdifferenzierung. Fälschlicherweise wird das TikTok-Phänomen zum Beispiel jetzt generational gesehen und man sagt ja, Facebook ist Gen X, Insta ist Millennial und TikTok ist Gen Z. Und ich weiß gar nicht, ob diese Generationenzuordnung der Kanäle so klug ist. Aber was Fakt ist und was passieren wird, ist eben diese Aufsegmentierung. Das heißt, es werden sich Nischen herausbilden, es werden sich natürlich große Player herausbilden, es wird Niedergänge geben. Du kennst noch MySpace?
Ja, hatte ich aber nie.
Der erste Vorläufer von Facebook, weiß ich noch, Robbie Williams ist jetzt auf, kennst du noch Robbie Williams? Ist jetzt auf MySpace. Ja. Boah, der ist auf MySpace. Was ist denn MySpace? Ja, kommt mal nicht. Also davon redet jetzt, glaube ich, auch keiner mehr. Das heißt, es wird auch diese Einzelniedergänge geben. Ich glaube, es wird in feinere Segmente gehen. Und was Elon Musk bei X versucht, es wird geschlossene Gruppen geben. Elon Musk versucht ja von jedem Nutzer die Kreditkartendaten zu bekommen, um 10 Cent pro Monat abzubuchen, also nichts. Aber nur, dass er eben darüber eine Identität hat und eben keine Robos und diese ganzen Trolle und all das. Und versucht da quasi sein Ex zu reinigen, weil er noch eine größere Idee dahinter hat mit dieser Zusammenführung mit Payment. Wir werden sehen, aber da ist eine hohe Dynamik drin und das ist auch richtig so. Ich denke, wir erleben jetzt gerade so ein Ende der Gründerphase dieses ganzen Bereichs. Und jetzt kommt so eine Grown-up-Phase, die eben mit feineren Segmenten, mit klügeren Modellen, auch mit abgegrenzteren Modellen arbeiten wird. Und die werden sich auch durchsetzen. Es wird aber sehr zäh werden, es wird sehr lange dauern. Und dann wirst du eher medienorientierte Passivkanäle haben. Du kennst ja diese 1-99-Regel, ne? Also 90% konsumieren nur, 9% interagieren und 1% ist aktiv und schafft also Inhalte. Und jede Plattform, um zu überleben, muss ja irgendwie schauen, dass sie dieses 1% irgendwie zumindest mal hinbekommen und wenn es geht, noch ein bisschen mehr. Und das ist unfassbar schwierig. Und ich denke, feiner segmentierte Systeme, geschlossenere Systeme helfen da vielleicht.
So, Klaus, an dich habe ich natürlich auch ein paar Fragen. Du musst ganz schnell antworten, auch wenn du es nicht verstehst. Instagram oder TikTok?
TikTok.
Handy oder Tablet?
Tablet.
Online oder offline?
Online.
Bio oder Kommentar?
Kommentar.
Fantasienamen oder Zahlen-Add-on?
Fantasienamen.
X oder Clubhouse?
Club. X.
X oder Twitter?
Twitter.
Ablenkung oder Informationsquelle?
Ablenkung.
LinkedIn oder Xing?
LinkedIn.
Reguliert oder nicht reguliert?
spekuliert.
Das war's schon.
Aber du hast ja gefragt, was ist die Konsequenz jetzt eben für die Marken? Ne? Mittelfränkisches Unternehmen, mittelständisch, mittelfränkisch, also Mitte pur. Wie soll es damit umgehen? Ich denke, was die Verantwortlichen lernen müssen, ist von dieser reinen Reichweiten-Doktrin tausender Kontaktpreise. Das habe ich schon in den 80ern gelernt.
Ja.
Und der TKP, und er ist immer noch die Währung Nummer eins. Und was mich damals schon gestört hat und jetzt noch mehr stört, da ist ja in 30 Jahren nichts passiert. Ach, 35 Jahre. In der ganzen Argumentationskette ist nichts passiert, ist, dass in einem TKP die Qualität völlig außen vor gelassen wird. Oder die Passung. Es gibt ja diesen schönen Satz, zähle nicht die Menschen, die du erreichst, sondern erreiche die Menschen, die zählen. Man kann es auch ein bisschen umformulieren, erreiche die in deinen Kontext, die in deine Marke, die zu deiner Botschaft passen. Also ich denke, die Verantwortlichen müssen im Umgang jetzt mit diesem Phänomen und mit dieser Veränderung raus aus der Gründerphase viel, viel weniger auf Zahlen schauen und viel, viel mehr auf Passung schauen. Dieses Bewusste, ist meine Marke hier im richtigen Kontext? Ja? Hat sie hier die richtige Zielgruppe, und zwar jetzt nicht nach Alter? Habe ich damals schon verdammt, ja, und es ist immer noch das Gleiche, sondern nach Werte und Motivfit. Das ist das Entscheidende. Ja. Welches Nutzungsmotiv habe ich? Weil dann fühlen sich Marken auch nicht mehr so fremd an. Das erleben wir immer wieder. Wenn wir durch unseren Feed gehen, dann kommt die Werbung. Ja. Das ist plötzlich perfektes Bild und plötzlich irgendeine Botschaft, die keiner versteht und irgendwie ich-zentriert und nicht mehr social. Ja. Und das sind natürlich die absoluten Basisfehler, die gemacht werden. Und die werden jetzt natürlich in dieser Veränderung immer sträflicher. Also das heißt, der Fit ist entscheidend, auch das Einbetten, auch der Respekt vor dem Motiv und vor dem Inhalt. Und da sollten Marken einen Weg finden. Und das hat weniger mit Hochglanz zu tun, ja, und von tollen Kameramännern gedrehten Werbespots, die da überhaupt nicht reinpassen, ja, weil alle drehen irgendwie Scheißvideos und die drehen plötzlich mit einer perfekten Bildsprache. Ja, genau das Gleiche, wie wenn sie hochkomprimierte Werbebotschaften daraus senden. So redet und schreibt keiner auf Social Media. Also, und die Werbetreibenden, die Markenowner, die müssen verstehen, wie ist der Sprachduktus dort? Wie ist die Nutzungssituation? Wie ist das Motiv? Und das in den Vordergrund stellen und jetzt nicht nur blanke Reichweite mit irgendwelchen Haut-drauf-Botschaften und irgendwelchen Zusammenschnitten des TV-Werbespots. So denken ja immer noch viele. Und so kann das nicht funktionieren. So funktioniert es heute schon nicht und das wird in Zukunft erst recht nicht funktionieren. Und ich denke, das wird die große Konsequenz sein.
Bei Fit denke ich auch immer an das Thema Authentizität. Als das mit den Social Media Influencern angefangen hat, war ja am Anfang die Phase, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, dass Unternehmen dann einfach auch wieder die reichweitenstärksten Influencer eingekauft haben, die dann oft von dem System bestraft wurden wegen fehlender Glaubwürdigkeit. Ja, du promotest da jetzt nur die Marke und du stehst gar nicht dahinter.
Ich habe da mal was für dich. Passt vielleicht zum Thema.
Jetzt geht's los. Unser Ritual für alle Hörer. Man sieht uns ja nicht immer, Klaus, ist mir jetzt aufgefallen. Stimmt. Uns gibt es ja jetzt auch.
Wir sind multimedial.
Auf Audiovorspur und dafür muss man erzählen, dass ich gerade einen Umschlag öffne, den Klaus mir überreicht hat, auf welchem unser Überraschungsthema liegt. Das haben wir auch nie erklärt, was es eigentlich ist. Also, wir bringen immer ein Thema mit für den anderen, das der andere oder die andere vorher nicht kennt. Zu dem man dann spontan
in der Hoffnung, dass er überrascht ist oder so tut.
spontan Stellung nehmen kann. Ich bin jetzt überrascht, dass du dieses Thema mitbringst. Das Thema kenne ich natürlich. Mansplaining. Ja, ist mir bekannt. Ich habe es auch schon mal erlebt, ob du es glaubst oder nicht.
Aber nicht mit mir.
Nein, natürlich, ah, danke. Natürlich nicht. Und
willst du es kurz erklären? Für ja. Alle unsere Hörer.
Oh Gott,
weltweit.
Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig erkläre. Ich habe da natürlich so eine eigene Meinung zu, was das ist. Ich packe es mal wieder ein. Es raschelt schön. Ja. Da freuen sich die Hörer. Also, Mansplaining ist meiner Meinung nach, wenn man Opfer wird einer patriarchalen die sich aber immer ausdrückt in einem fast schon professoralen, überheblichen, ich erkläre dir mal, wie die Welt funktioniert.
Kleine.
Danke für den Hinweis.
Es gibt auch Girls Planning, ne? Und Women's Planning. Also es gibt es auch in andere, aus anderer Richtung.
Ich weiß ja, genau, wann du dir das Thema überlegt hast.
Ja. Ich als Frau sag dir jetzt mal, wie es ist, wie es wirklich ist. Ne?
Ja, das ist natürlich hochspannend.
Alter, weiser Mann, ne?
Genau. Dieses eingeheerte Redeverbot, was da ja immer sofort mitspringt, oder Meinungsverbot. Wir sind jetzt im Zeitalter der Emanzipation. Und du kannst als Mann, kannst mal Frauen grundsätzlich nicht nachempfinden. Und deswegen hast du jetzt auch kein Recht mehr, eine Meinung
zu suche nach so einer Dominanzinsel.
Thema zu haben.
Irgendwo Chef sein kann.
Ist auch übrigens eine total
aus... Planning gibt es doch dann auch, oder?
Das gibt es sicherlich, Klaus. Kannst du dir mal anlesen. Aber das Thema auch total interessant hinsichtlich, wir haben ja letztes Mal über die Europawahl bzw. politische Parteien gesprochen, hinsichtlich wie heiß das diskutiert, wie viel Frauenthema jetzt auch im amerikanischen Wahlkampf thematisch von Männern besprochen werden. Und da gibt es ja auch eine ganze Welt an Meinungen, Artikeln, Veröffentlichungen dazu, wie sehr der weibliche Körper jetzt politische Bühne wird. Wenn du auf so ein Thema bist, dann tust du mir dann schon fast leid, wenn du dann in so einer Situation wärst, da eine Meinung haben zu müssen.
Nee, und muss ich nicht so
sagen. Du gerätst natürlich sofort dann in ein Girls-slash-Women's-Planning-Kreuzfeuer-Potenzial.
Hatte ich auch schon, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Ne? Mal ein wenig ein forscher Auftritt im falschen Umfeld und zack, bist mittendrin in der Misere. Alleine, ich finde, allein das Aufkommen dieser Begrifflichkeiten zeigt, dass in unserer Gesellschaft was im Gange ist. Mhm. Ne? Und das ist mal, würde ich sagen, grundsätzlich gut. Es hat dann halt diese Übertreibung, das ist nichts anderes wie diese ganze Gender-Diskussion und Wokeness und so weiter. Und das wird sich alles wieder, denke ich, finden, aber diese Übertreibungen braucht es halt, um einen Fortschritt auch hinzukriegen. Und die Übertreibung selbst ist nie gut, aber das Ergebnis ist dann hoffentlich eines, was uns alle miteinander auf ein höheres Niveau hebt. Und ansonsten können wir Scherze machen, können das als Teammittel einsetzen.
Habe ich schon mal Girls Planning bei dir gemacht? Kannst du dich an was
erinnern? Du machst
das
ständig.
Ja,
du sagst immer, mit meiner Generation, und in dem Moment bist du schon im Girls Planning, da halte ich die Klappe, weil ich überhaupt nicht weiß, wie deine Generation tickt.
Dann bin ich im Gens Planning maximal.
Das kann auch sein, ja. Aber ich glaube, ich mache es umgekehrt bei dir ja auch, oder?
Ja.
Schon mal erlebt?
Ja.
Nein, wirklich?
Doch, andauernd. Ach, komm. Charlina, ich gebe dir jetzt mal Orientierung. In dieser Welt läuft das so und so.
Wirklich? Habe ich dir schon mal gesagt? Ja, aber ich bin Führungskraft. Das ist mein Job, die Orientierung zu geben.
Ja.
Und zwar ständig, auch wenn du es nicht willst.
Ich muss, ich muss jetzt echt an so ein Gespräch denken, was wir letzte Woche geführt haben, wo, ja, zum Thema Private Equity und Gesetze, Glaubenssätze in dieser Branche, die du mir dann erklärt hast. Und dann fand ich es so charmant, weil du das Gespräch dann endestest mit dem Satz, ja, Charlina, jetzt lass dich nicht von meinem Pessimismus zu sehr beeinflussen. Jetzt kommt der Obermansplanning-Satz. Du musst deine Erfahrung selber machen. Vielleicht hat sich ja was geändert und ich lieg falsch. Oh, das war auch, ja. Nee,
wir saßen im Auto, ne? Konntest nicht flüchten. Ne? Nee. Die Chance habe ich gleich mal intuitiv genutzt.
Da war ich erlegen. Ich wollte noch einen Punkt machen vorher. Also wir haben jetzt einen Punkt schon schön gelernt, den du vorher ausgearbeitet oder den du herausgearbeitet hast. Das ganze Thema Authentizität und auf Passung setzen und nicht nur nach Quantität schauen, sondern nach Qualität für Marken im sozialen Kontext. Was ist der, wo ist der größte Fit? Wo ist das passende Ambiente? Wer ist da noch? Wo ist meine Zielgruppe? Und der andere Trend, der da drin steckt in dieser ganzen Diskussion, die wir geführt haben, ist zu beobachten, zum Beispiel von der American Library Association, die gesagt haben, dass sie einen extremen Zuwachs in ihren Stadtbibliotheken merken von Leuten, Männer wie Frauen unter 40. Also die jüngeren Generationen, dass die viel mehr wieder ins Analoge wechseln. Ich habe auch ein paar Freunde aus dem Alter, die dann auch gar kein Smartphone mehr haben. Da kommt jetzt wieder das Nokia-Handy, wirklich.
Du hast Freunde, die kein Smartphone haben?
Ja. Doch.
Wo leben die?
In Bayern natürlich. Naja, aber was ich sehe ist...
Die Typen finde ich schon cool.
Der ist auch cool.
Die so Motorola-Club-Handy dann aufmachen.
Das ist halt gut, das hätte ich auch gerne. Das hätte ich auch gerne, ja.
Also... Ja. Muss man sich mal überlegen.
Es ist halt jetzt schon wieder Hipster, so an der Grenze Hipster, Nostalgie, schick,
jetzt kann ich's machen, du nicht, du bist
das. Ja, bei dir, also das wäre so cringe, ein Icebreaker bei jedem Kundentermin. Wie, Herr Koch, Sie haben keinen Smartphone?
Razer.
Und dann auch so einen ganz lauten, dominanten Klingelton. Entschuldigen Sie. Dann so dieser Zuklapp-Moment, den alle immer so cool fanden.
Das ist cool, das muss man echt mal überlegen.
Worauf ich rausmolte, bevor du mich jetzt wieder inspirierst, über was anderes nachzudenken, war dieser Trendumkehr, die wir lange, glaube ich, nicht so vorhergesehen haben, zurück ins Analoge. Und die damit verbundene Frage, wie können Marken da wieder Relevanz gewinnen oder auch Menschen helfen, wieder ins Analoge zu finden?
Und so, Frau Schröder, bevor unser Regisseur durchdreht, dazu machen wir demnächst mal eine Extrasendung.
Ja,
die Rückkehr zum Analogen.
Ja.
Das glaube ich, da dürfen wir gleich auch mal länger drüber reden, weil das viele unserer Kunden betrifft und vielleicht mit einigen super Hektiken und super Dynamiken und Unsicherheiten auch mal ein bisschen aufräumt und ein bisschen Ruhe in die Diskussion reinbringt. Da machen wir auf jeden Fall mal eine Extrasendung.
Gut, dann hören wir jetzt auf, lieber Klaus. Wir sehen uns beim nächsten Mal in 2 Wochen hoffentlich wieder und freuen uns auf das nächste Thema. Und jetzt gehen wir ganz schnell.
Genau.
Okay, ciao.
Brand Trust Live.
Also, okay, jetzt habe ich den falschen Zettel. Ich glaube, du hast meine Fragen und ich habe deine Fragen.
Stimmt. Das sind gar nicht meine.